Lesezeichen. Zuhören, schmunzeln, entdecken, genießen. Wir lesen Geschichten für Sie. Auf ERF Plus.
Max Hartmann ist Pfarrer. Seine Arbeit macht ihm Spaß, aber sie ist auch stressig. Immer mal wieder fühlt er sich überfordert. Was er tut, scheint nie auszureichen. Um seinen 40. Geburtstag zeigen sich Anzeichen eines Burnouts. Er ist häufig müde und verspannt. Dinge schlagen ihm auf den Magen. Er scheut sich jedoch, professionelle Hilfe zu holen. Erst als er gar keine Kraft mehr hat und auf dem Weg in den Urlaub eine Panikattacke bekommt, sieht er ein, dass es so nicht mehr weitergeht. Die Diagnose lautet mittelschwere Depression. In dem Buch Zurück zum Leben erzählt Max Hartmann die Geschichte seiner Depression. Es ist bei Mosaic Stones erschienen. Herzlich willkommen beim Lesezeichen, sagt Martina Eibach. Depressionen sind eine weit verbreitete psychische Erkrankung. Antriebsmangel, Traurigkeit, Schlafstörungen, Erschöpfung, Schmerzen – all das können Symptome sein. Man empfindet Leere und Hoffnungslosigkeit. Das kann Beziehungen belasten und sehr einsam machen. Als Pfarrer hat Max Hartmann in der Seelsorge Menschen, die unter Depressionen litten, immer viel Verständnis entgegengebracht. Als er selbst betroffen ist, fällt es ihm jedoch lange Zeit schwer, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Er fühlt sich als Versager, muss gleichzeitig eingestehen, dass es nach Jahren, wo er die Arbeit und den Alltag irgendwie noch hingekriegt hat, nicht mehr so weitergeht. 2014 wendet sich Max Hartmann an seinen Hausarzt. Der vermittelt ihn an eine Fachklinik. Die Diagnose: eine akute mittelschwere Depression. Der Arzt schreibt ihn krank, zunächst für 2 Wochen. Zugleich eröffnet er ihm jedoch auch, dass es mindestens 2 Jahre dauern wird, da wieder rauszukommen. Max Hartmann reduziert seine Pfarrstelle auf 50%, nimmt Medikamente und beginnt eine Gesprächstherapie. Auch in dieser Zeit schreibt er Tagebuch. Aus seinen Einträgen ist das Buch Zurück zum Leben entstanden, aus dem Markus Strattner nun weiter vorliest.
23. Januar 2015. Ich habe die Psychotherapie bisher nicht aus eigener Erfahrung gekannt. Sie ist für mich eine fremde Welt. Was geschieht da denn? In mir ist auch eine gewisse Skepsis. Nützt es etwas? Nach 5 Gesprächen kann ich sagen, ja, es macht Sinn, mit einer Fachperson an die Wurzel dessen zu gehen, was mich krank gemacht hat. Es ist allerdings gar nicht einfach, sich dem zu stellen. Gestern hat es in mir einen großen Schmerz ausgelöst. Ich sollte als Vorbereitung auf das Gespräch meinen Kindheits- und Jugenderfahrungen nachgehen. Je länger ich es tat, umso stärker meldete sich mein flaues Bauchgefühl und Übelkeit. Es entsteht eine lange Liste mit schwierigen Erinnerungen. Sie ist längst nicht vollständig. Es kommt mir gefährlich vor, den Giftschrank meiner Erinnerungen zu öffnen. Die Ausgangsthese meiner Psychotherapeutin ist: Es gibt Traumata in meiner Kindheit. In Stresssituationen geschieht es, dass meine damaligen Erfahrungen unbewusst Macht über mich ausüben und sich in körperlichen Symptomen melden. Besonders Stress aktiviert Depression. Das Ziel ist es, zu erkennen, was genau hinter meinen Symptomen steckt und wie diese ihre Macht verlieren können. Dem kann dann Neues entgegengesetzt und eingeübt werden. Bisher glaubte ich, dass meine schwierige Lebensgeschichte eine längst bewältigte Vergangenheit ist. Ich habe eine gute Frau gefunden und lebe in einer intakten Familie mit 2 begabten Töchtern. Es gibt einen Freundeskreis und meine Arbeit im Pfarramt wird geschätzt. Die Therapeutin fragt nach: Haben Sie sich mit den schmerzhaften Erfahrungen aus der Vergangenheit schon einmal gründlich auseinandergesetzt und was hat das bei Ihnen ausgelöst? Ich gebe zu, es geschah nie wirklich. Was meine Mutter und mein Vater, eher etwas weniger, mit mir gemacht haben, ist ein schwieriges Kapitel in meinem Leben. Meine Mutter hat bei mir eine ständige Frustration ausgelöst. Meine gut gemeinte Liebesmüh war ihr immer zu wenig und letztlich vergebens. Ich habe kaum je Dankbarkeit gespürt und selten Worte wie »Ich liebe dich« von ihr gehört. Ich überspielte meine Enttäuschung mit Verständnis für ihre schwierige Lebensgeschichte. Sie hatte es in ihrer Kindheit und Jugend nicht einfach, und ganz bestimmt war der Verlust ihres ältesten Kindes, das durch einen Verkehrsunfall verstarb, ein großer Schmerz. Mein Bruder Kurt war damals 10 Jahre alt, ich nicht ganz 5-jährig. Ich erinnere mich gut daran, wie meine Patin mich abholte und ich meinen bereits verstorbenen Bruder noch angeschlossen an Maschinen im Krankenhaus gesehen habe. Es war eine irreale Szene. Meine Mutter hat mir leid getan. Doch was war mit meinem Leid? Dieses Muster läuft immer wieder bei mir ab, auch anderen Personen gegenüber. Sie tun mir leid und ich muss sie tapfer mittragen. Ich selbst aber bin nicht wichtig. Die Therapeutin sagt im Blick auf meine Erfahrungen, das macht mich wütend. Ich kann es nicht so direkt sagen. Ich sage nur, es löst Trauer und Frust aus. Kann ich überhaupt Wut zulassen? Oder ist das eine verbotene Regung in mir? Wenn ich wütend werde, ziehe ich mich zurück und schweige. Doch in mir tobt dann ein riesiger Kampf. Die Therapeutin legt mir nahe, positive Aggression zu entwickeln. Es geschieht dort, wo ich nicht länger schweige und meine Verletzungen in mich hineinfresse. Positive Aggression ist, wenn ich meine Wut über unhaltbare Zustände offen zeigen kann und nicht mehr für alles Verständnis und Toleranz beweise. Ich lebe mein Gefühl so aus, dass ich und meine Umgebung keinen Schaden nehmen. Ich wage es, klare Grenzen zu setzen, die meine Umgebung akzeptieren müssen. Ich lasse nicht mehr alles mit mir machen. In der Depression zeigen sich oft unreife und tief verankerte Verhaltensmuster, die ihren Ursprung in der Kindheit haben. Ich habe auf einer langen Liste Kindheitserlebnisse erfasst, die mich nach wie vor prägen. Ich möchte ihnen nachgehen, damit sie ihre Bedeutung verlieren. So ein unheilvolles Muster aus meiner Kindheit ist, Liebe beweisen müssen und es nicht können. Nach der traumatischen Erfahrung des Todes meines Bruders mussten mein jüngerer Bruder und ich unserer Mutter zeigen, wie lieb wir sie haben. Sie hatte ihr Liebstes verloren und klammerte sich an uns. Das bedeutete, auf eigene Bedürfnisse zu verzichten. Wir beide haben uns redlich bemüht, und dennoch war es nicht genug. In mir keimte die Botschaft, »Du bist nicht wichtig«. Wie es dir selbst ergeht, interessiert niemanden. Das schmerzt mich immer noch. Meine Mutter und ihre traumatische Erfahrung lösten Mitleid aus. Ich versuchte, sie zu verstehen und fühlte mich dennoch ungerecht behandelt. In der Pubertät gab es dann Momente, in denen ich aufbegehrt habe und sogar laut geworden bin. Ich kämpfte für meine Bedürfnisse und konnte mich teilweise durchsetzen. Das hat mich hartnäckig gemacht. Heute lebe ich in meiner Familie und meinem Beruf in einer Umwelt, die mir verständnisvoll begegnet und sogar ermutigt, zu meinen Bedürfnissen zu stehen. Dennoch stelle ich fest, dass ich es selten wage, diese Freiheit zu leben. Oft weiß ich gar nicht, was denn wirklich meine Wünsche sind. Ich erwarte unausgesprochen, dass meine Umwelt sie erkennt und wahrnimmt. Und ich bin enttäuscht, wenn es nicht geschieht. Es tut gut, wenn ich zu meinen Wünschen stehe. Allerdings ist dann immer eine gewisse Angst da, egoistisch zu sein und anderen mit ihren Bedürfnissen im Weg zu stehen. Ein anderes Muster ist, Harmonie zu erkämpfen. Vor allem Weihnachten war für mich eine Zeit, wo ich mich danach sehnte, endlich etwas Harmonie erleben zu dürfen. Dann lagen bei uns die Nerven blank und es brauchte wenig, bis es zu einem Streit kam. Ich versuchte als Kind, die Harmonie so weit herzustellen, dass doch noch gefeiert werden konnte. Ich habe mir mein Bedürfnis nach Stille Nacht, Heilige Nacht erkämpft. Damit trug ich die Verantwortung für etwas, was in der Verantwortung meiner Eltern gelegen hätte. Wenn ich meine Liste mit Kindheitserlebnissen durchsehe, stelle ich fest, dass sich die meisten in folgende Kapitel einordnen lassen: eigene Bedürfnisse negieren müssen, Verantwortung übernehmen für Dinge, die nicht meine Verantwortung sind, rationalisieren bzw. negative Emotionen in sich hineinfressen. Das sind große Arbeitsbereiche, die verändert werden müssen. Ist das möglich? Oder hat sich das zu sehr bei mir eingespielt? April 2015. Abschluss der Psychotherapie. 10 Gespräche waren es. Ziemlich rasch sind wir an die Wurzel herangekommen, die traumatischen Erfahrungen der Kindheit und Jugend und damit die Überforderung, für meine Mutter besorgt sein zu müssen und nicht genügen zu können. Ich darf nicht Nein sagen und muss brav sein. Wie sehr ich diese Worte hasse. Ich darf nicht tun, was andere tun. Das alles hat deutliche Spuren hinterlassen. Irgendeinmal konnte ich nicht mehr. Die Wurzeln sind nun klar. Die Ablösung von den damit verbundenen Verhaltensmustern ist allerdings eine gewaltige Herausforderung. Das braucht viel Zeit und Beharrlichkeit. Mein Hausarzt sprach im Blick auf meine Erkrankung von bis zu 5 Jahren, bis ich die Depression aufgelöst habe. Die Therapeutin ist optimistischer. Ich bin guten Willens und habe ein unterstützendes Umfeld. Vieles ist gut eingefädelt. Dennoch sind Ängste in mir. Wie wird es am Ende der Schonfrist nach den Sommerferien sein, wenn ich wieder in meinem gewohnten Umfeld voll in meine Arbeit starte? Gottlob steht nun der Pilgerweg bevor. Es ist ein Lebenstraum, den ich lange hinausgeschoben habe. Zu Beginn verbringe ich einige Tage im Kloster Volkenroda. Die Zeit dort tut mir gut. Lange Spaziergänge, die Gemeinschaft am Tisch und die Tagzeitengebete geben mir eine gesunde Struktur. Im Chor der Kirche hängt ein Kruzifix. Allerdings ist es nicht vollständig. Die Beine und Arme fehlen ihm, auch ein Teil des Kopfes. Es ist nur ein Torso. Daneben steht eine Ikone von Christus als dem großen A und O. Im Zentrum der östlich-orthodoxen Spiritualität steht Christus als Allherrscher. Die Weltgeschichte hat keinen offenen Ausgang. Sie steht im Zeichen des Sieges über alle gott- und lebensfeindlichen sichtbaren und unsichtbaren Mächte. Der orthodox Glaubende begegnet in der Liturgie immer wieder dem, was zuletzt sein wird. Das gibt ihm die Kraft, in einer Gegenwart zu bestehen, die oft ganz anders aussieht und in der es den Anschein macht, dass die gott- und lebensfeindlichen Mächte regieren. Der Blick nach oben, hin zu Christus, erlöst aus den Tiefen, in denen auch ich so oft gefangen bin. Mein evangelischer Glaube ist geprägt vom Kreuz. Im Torso des Kruzifixes begegne ich meiner Geschichte. In einem Text der Kommunität lese ich: Herr Jesus Christus, angesichts deiner Wunden und deines Leidens traue ich mich, die Nöte und Verletzungen meines Lebens vor dir auszusprechen. Enttäuschungen, Schmerzen, Einsamkeiten. Ich darf dies ganz persönlich und konkret tun. Es ist gut, dass du mich siehst und verstehst. Dein Kreuz sagt mir, dass du mich liebst. Ich bin nicht allein mit meinem Leid. Du bist mit mir. Das macht meinen Weg leichter. Weiter bis 11. Mai 2015. Ja, du wurdest meine Hilfe. Jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. Dieser Teil der Laudes des klösterlichen Morgengebets, mit dem auch ich auf meinem Pilgerweg den Tag beginne, berührt mich besonders. Ich spüre die heilsame Hand Gottes. Ich gewinne laufend zunehmend Abstand von meiner Depression. Ich erwache am Morgen neugierig auf den neuen Tag und quäle mich nicht mehr beim Aufstehen. Überhaupt entdecke ich die Schönheit der Morgenfrühe. Und ich begegne dem Wunder, wie mächtig Gottes Schöpfung ist. Aus einem stillgelegten Fabrikkamin wächst ein Baum. Was der Mensch baut, ist vergänglich, Gott aber bleibt. 7. August 2015. Ich habe einen Traum, der mich in Unruhe versetzt. Es ist Montag um 23 Uhr. Ich realisiere, wie bei uns im Pfarrhaus ein heilloses Chaos herrscht. Morgen geht es aber voll los mit meinem Arbeitsprogramm nach dem Urlaub. Sofort will ich noch alles aufräumen. Meine Frau will mich aber ins Bett schicken. Ich soll es morgen ruhig angehen können, eins um das andere. Ich bleibe stur, räume weiter wie wild auf und kollabiere fast. Genau das wollte ich doch nicht, dass es in diesem Stil weitergeht nach dem Urlaub und meiner depressiven Phase. Ich habe Angst vor dem Neustart. Ich weiß zwar schon, wie sich vieles in den letzten Monaten positiv entwickelt hat, doch die Depression ist noch nicht weg. Sie meldet sich bereits wieder. Ich kann sie einfach nicht abschütteln. Einige Tage später besuche ich einen Gottesdienst. Die Botschaft tut mir gut. Das Thema des Gottesdienstes ist, wie wir Frieden finden. Es geschieht, indem wir in Jesus Christus gut verwurzelt sind. Auch wenn vieles schwierig erscheint, Gott steht dir zur Seite. Im Gebet können wir mit allem, was uns belastet, zum himmlischen Vater kommen. Manchmal sind unsere Gebete nur Stoßseufzer der Verzweiflung, die wir himmelwärts schicken. Was uns Angst macht, muss aus uns heraus. Wir dürfen Gott sagen, was wir uns wünschen. Für mich ist es die Sehnsucht nach einer vollständigen Heilung. 1. September 2015. Letzte Woche hat mir jemand die Frage gestellt, wie geht es dir? Ich antworte trotz der Krise vor dem erneuten Start ins Pfarramt, es geht mir gut wie schon lange nicht mehr. Es geht mir zunächst auch gut. Ich finde sogar die Energie, mir vorausschauende Gedanken zu machen. Am vergangenen Samstag aber erlebe ich, dass ich mit meinen Vorbereitungen auf den Gottesdienst einfach nicht vorankomme. In der Nacht auf den ersten Arbeitstag schlafe ich zudem schlecht, wache immer wieder verspannt auf und fühle mich nahe dem Zustand in der depressiven Phase. Immerhin kann ich mit meiner Frau darüber reden. Sie betet danach mit mir. Ich erlebe mich labil und ich befürchte einen Rückfall. Ich weiß, Rückfälle gehören zum Leben, aber bitte nicht jetzt wieder. Der Schrecken meines letzten Rückfalls vor dem Konfirmandenlager sitzt noch tief in mir, ebenso derjenige vor fast einem Jahr, als ich es auf der Hinfahrt in die Ferien nicht mehr ausgehalten habe. Ein Problem ist auch, dass ich mich in einer guten Phase zu sehr verausgabe und mir viel zu wenig Zeit zur Erholung lasse. Ich gehe mein Leben immer noch zu forsch an. 29. Oktober 2015. Ich brauche erneut Hilfe. Vor einigen Tagen habe ich meinem Mentor von meinen erneuten Rückfällen in die Depression geschrieben. Er reagiert sofort. Danke für deine Nachricht. Ich bete weiter für euch. Du bist und bleibst ein gesegneter Mann. Da ändert auch eine Depression nichts dran. Eigentlich bin ich zuversichtlich. Aber in der depressiven Phase überfallen mich Gefühle der Verzweiflung. Komme ich da je wieder raus? Ich will endlich unbeschwert leben können, auch meiner Frau, meiner Familie und meinem Arbeitsumfeld zuliebe. Gegenwärtig bin ich wieder im Loch. Den Rat meines Arztes, die Dosis des Medikamentes zu verdoppeln, befolge ich. Die Wirkung bleibt vorerst aus. Zudem habe ich mich zu einer weiteren fachärztlich-therapeutischen Behandlung entschlossen.
Markus Strattner las aus dem Buch »Zurück zum Leben – Die Geschichte meiner Depression«. Geschrieben hat es der Schweizer Pfarrer Max Hartmann. Anhand von Tagebucheinträgen gibt er Einblick, wie es zu der Erkrankung kam, wie er sich in dieser Zeit gefühlt hat und was ihm geholfen hat. Ergänzt werden seine Erinnerungen mit einem Beitrag seiner Frau Eva Hartmann-Kunz. Das Buch hat rund 250 Seiten, ist beim Schweizer Verlag Mosaic Stones erschienen und kostet in unserem Onlineshop 28 Euro. Auf unserer Internetseite erf.de/lesezeichen finden Sie einen Link zum Bestellen, einen Link zur Website von Max Hartmann und einen Monat lang das Audio der heutigen Sendung. Morgen hören Sie, wie es für Max Hartmann nach dem Rückfall in die Depression weitergeht. Nach einem Besuch bei seinem Arzt wird er für längere Zeit arbeitsunfähig geschrieben. Wie ihm Jesus in einem Traum begegnet ist und wie ihn das ermutigt hat, weitere Schritte zu gehen, das hören Sie zur gewohnten Lesezeichenzeit um 15 Uhr, 19.30 Uhr, 21.30 Uhr oder um 1:30 in der Nacht. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Tschüss und Gott befohlen, sagt Martina Eibach.
Oh God. I am furrowed like the field, torn open like the dirt, and I know that to be healed, that I must be broken first. I am aching for the yield that you will harvest from this hurt. Abide in me. Let these branches bear your fruit. Abide in me, Lord, as I abide in you. So I kneel at the bright edge of the garden, at the golden edge of dawn, at the glowing edge of spring, when the winter's edge is gone. And I can see the color green, I can hear the sower's song. Abide in me. Let these branches bear you fruit. Abide in me, Lord. Let your word take root. Remove in me the branch that bears no fruit. And move in me, Lord, as I abide in you. As the rain and the snow fall down from the sky, and they don't return, but they water the earth and they bring forth life, giving seed to the sower and bread for the hunger, so shall the word of the Lord be with a sound like thunder. And it will not return, it will not return void. We shall be led in peace and go out with joy. And the hills before us will raise their voices, and the trees of the field will clap their hands as the land rejoices. And instead of the thorn now, the cypress towers. And instead of the briar, the myrtle blooms with a thousand flowers. And it will make a name, make a name for our God, a sign everlasting that will never be cut off. As the earth brings forth, sprouts from the seed, what is sown in the garden grows into a mighty tree. So the Lord plants justice, justice and praise, to rise before the nations till the end of day. The sower leads us, and the sower leads us.